Ja, der zweite Teil soll ein bisschen klinischer werden, indem ich noch ein bisschen mehr was über den Krankheitsbildern erzähle. Das können wir auch gerne auf Zuruf machen. Das ist kein Problem. Ich bin gerade gestern, war das vorgestern, auch nochmal drauf angesprochen. Sie haben doch dieses Buch Sorgenkinder geschrieben. Ja, ich habe großen Wert drauf gelegt, dass das Kindersorgen heißt und nicht Sorgenkinder. Das ist dasselbe Phänomen, was ich am Anfang gesagt habe, ne, dass Menschen denken, ja, Sorgenkinder. Das ist auch sowas. Es gibt keine Sorgenerwachsenen. Es gibt auch keine Sorgenomas oder Großeltern oder irgendwie so. Es gibt nur Sorgenkinder. Also, was ja, da muss ja nichts Schlechtes dahinter stecken, dass Eltern sich Sorgen machen um ihre Kinder, finde ich im Prinzip jetzt nicht schlimm. Aber der Begriff Sorgenkinder, der ist so automatisiert und das wird dann schnell umgedreht, ja, obwohl ich es absichtlich Kindersorgen genannt habe. Vielleicht noch mal so ein ähnliches Phänomen kann man auch beobachten in der Idealisierung von Pippi Langstrumpf. Und es gibt viele Menschen, also auch Journalisten, die auf mich zukommen und sagen, oh, musste das jetzt sein? Ja, erstens haben sie Bullaby schon mal auseinandergenommen, zweitens jetzt auch noch Pippi Langstrumpf. Und wer sich mit Astrid Lindgren auskennt, weiß ja, dass das auch durchaus eine schwer traumatisierte Frau ist, die mit 18 ungewollt schwanger geworden ist von einem deutlich älteren Mann, der Alkoholiker war. Dann ist sie von jetzt auf gleich aus der Familie rausgeflogen mit 18, vom Land weg in die Hauptstadt und musste da sich irgendwie durchschlagen und ihr Leben irgendwie hinkriegen mit einem Kind, was schwierig wurde, mit einem Kind, mit dem sie dann auch nicht zurechtgekommen ist. Und dann kann man Astrid Lindgren ganz anders verstehen, nämlich auf der Suche nach der eigenen Kindheit und auf der Suche nach der romantischen Idee, was Kindheit auch sein kann. Und das ist dann zum Beispiel Bullaby. Eigentlich, wenn man es unter heutiger Sicht sieht, dann ist Bullaby eine Form der Vernachlässigung. Ja, also die Kinder morgens vor die Tür zu kicken und darauf zu setzen, dass sie abends mit zerschundenen Knien, aber glücklich und mit gelösten Konflikten wieder nach Hause kommen, das ist natürlich ein Irrglaube. Und die Kinder von Bullaby heute bräuchten mehr. Ich habe dazu auch was geschrieben, Bullaby 4.0. Diese Häuser gibt's ja tatsächlich, nur die sind heute natürlich komplett vernetzt, haben WLAN und kommunizieren untereinander und die Kinder sind anders versorgt. Was Ähnliches gilt für Pippi Langstrumpf, also ich war schon immer sehr verwundert darüber, dass man gerade diese Figur der Pippi Langstrumpf so idealisiert, weil das ja auch ein komplett verwahrlostes Mädchen ist. Wenn man die mal eins zu eins nimmt, dann ist das ein Mädchen, die vom Vater allein gelassen worden ist, der irgendwie durch die Welt segelt und angeblich viel Geld hat und die auch ein bisschen was hinterlässt. Aber sie ist schwer beziehungsbeeinträchtigt. Sie hat nur die beiden Nachbarkinder, mit denen sie ab und zu Kontakt hat. Sie ist nicht schulfähig, sie kann nicht zur Schule gehen. Und wir feiern dieses Kind immer für seine Verweigerung. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass man so ein Kind zu mir bringt, damit ich es behandeln kann, damit sie wieder ordentlich zur Schule gehen kann. Deswegen versuche ich so ein bisschen aufzuräumen mit diesem Mythos Pippi Langstrumpf. Und es gibt, finde ich, auch andere Geschichten von Astrid Lindgren, die mir viel, viel besser gefallen. Also meine Lieblingsgeschichte ist Ein Kalb fiel vom Himmel. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das ist eine wirklich ganz wunderschöne, da ist sie ganz eingefühlt. Das ist, die Geschichte geht so, dass der Kätnerjunge Schnee schippt, um von der kleinen Kätnerkarte bis unten auf den Hauptfahrweg den Schnee zu schippen und unten angekommen hört er etwas blöken und findet im Graben ein Kalb. Und am Tag vorher ist die Kuh, die einzige Kuh des Kätners gestorben, weil sie einen rostigen Nagel gefressen hatte. Und er trägt das Kalb ganz glücklich zu seinem Vater und sagt, Papa, da ist ein Kalb vom Himmel gefallen, schau, der Ersatz für unsere gestorbene Kuh. Und der sagt, naja, es kann irgendwie nicht sein, dass das vom Himmel gefallen ist. Lass uns mal zum Großbauern gehen. Und die gehen zum Großbauern dann wird die Geschichte eingeschoben, wie das Kalb tatsächlich dahin gekommen ist. Nämlich der Großbauer war im Ort, hat sich ein neues Kalb gekauft, hat sich ordentlich volllaufen lassen, ist dann volltrunken, sich verlassend auf die Fähigkeit seines Pferdes mit dem Schlitten wieder nach Hause gefahren und eingeschlafen, im betrunkenen Kopf aufgewacht, als er ein Blöken hinter sich hörte und dann plötzlich diese großen Augen hinter sich sah und dachte, er hätte den Teufel, den Wahrhaftigen vor sich und hat dann vor lauter Angst und Wut den Teufel aus dem Schlitten geschmissen. Und so lag jetzt das Kalb im Graben. Und der hat halt dann klugerweise, weil er so beschämt war über seine eigene Geschichte, hat er sich nicht getraut zu sagen, ja, das ist mein Kalb, sondern der sagt dann an der Stelle, du hast recht, es ist vom Himmel gefallen. Ja, und das finde ich eine ganz, ganz schöne Geschichte von Astrid Lindgren, weil die so was Versöhnliches hat. Und das andere ist Pelle zieht aus, kennen Sie das? Ja, also das ist ja auch, der dann aufs Klohäuschen zieht und da eine sehr einfühlsame Mutter darauf so reagiert, dass er irgendwann wieder zurückkommen kann. Aber Pippi Langstrumpf ist eben, wie gesagt, ein Mädchen, was ich gerne bei mir hätte, um dafür Sorge tragen zu können, dass sie wieder zur Schule gehen kann und dass sie auch beziehungsfähiger wird. Und Stärke alleine ist es auch nicht. Ich persönlich übrigens mochte Pipi noch nie. Ich fand das auch ein schreckliches Kind, also auch in dem Film. Aber gut, da bin ich vielleicht auch ein bisschen besonders. Also, Kindersorgen ist der Versuch, ein Lehrbuch für Eltern geschrieben zu haben, in dem ich verschiedene Störungsbilder beschreibe und dann in dem Buch auch sehr genau beschreibe, wie ich wörtlich reagiere, mit welcher Sprache ich spreche. Und mein Setting ist ja in der Regel so, dass zu mir Vater, Mutter, Kind kommen, die sitzen zu dritt vor mir und ich begrüße schon im Wartezimmer immer zuerst das Kind. Ich habe in der Regel nie Vorinformationen, die will ich auch gar nicht haben, brauche ich auch nicht. Ich gucke mir nur im Kalender kurz an, wie heißt das Kind, und dann gehe ich ins Wartezimmer und sage so, jetzt kommt Heinz oder Emil und dann gucke ich, wer ist das, und dann begrüße ich das Kind immer zuerst, dann die Mutter und dann den Vater. Das führt schon manchmal zu Irritationen, aber damit setze ich sozusagen schon den ersten Grundstein für mein Setting, weil dann setzen sich alle vor mich hin. Ich habe so eine Couch, auf der sie zu dritt gut sitzen können, und ich sitze gegenüber, und dann frage ich in der Regel, wie alt ist Emil, damit ich eine Idee kriege. Und dann rede ich nur mit Emil 20 Minuten lang, so hoch konzentriert, dass sich auch niemand traut, reinzugrätschen. Ich halte ganz engen Blickkontakt zu dem Kind, und dann kommt so eine Frage wie, bist du freiwillig hier? Das ist mir ganz wichtig, überhaupt erstmal zu klären. Gibt es sowas wie ein Motiv? Da entstehen überraschende Dinge, dass Kinder nämlich es gewohnt sind, dass über sie hinweg gesprochen wird, dass über sie hinweg entschieden wird und dass sie nicht wissen, was sie da sollen und dass sie auch nicht wissen, wer ich bin. Das heißt, das kläre ich dann als nächstes. Ich habe ja so ein Namensschild mit so einem Gummiband dran, dann sage ich hier, das ist mein Name, ich heiße Schulte Markwort, langer Name, schwieriger Name, guck in Ruhe drauf, bis du ihn wirklich gelesen hast. Ich bin Kinder- und Jugendpsychiater. Hast du das schon mal gehört? Weißt du, was ich für ein Arzt bin? Wenn die Kinder es nicht wissen, was bei den Kleineren die Regel ist, dann erkläre ich, was für ein Arzt ich bin. Also sehr genau, um was für Kinder ich mich kümmere. Und dann frage ich die für mich wichtige Frage, bist du denn richtig bei mir? Und dann kommt so ein kurzes Nachdenken und so ein kurzes Zögern. Und dann entsteht ein Dialog zwischen den Kindern und mir, der so intensiv ist, dass ich dann nach 20 Minuten oft einen ersten therapeutischen Erfolg habe, weil Eltern dann sagen, das hätten wir nicht gedacht, dass unser Kind so differenziert berichten kann. Das geht auch mit den ganz Kleinen, das geht auch mit denen, das inzwischen ist das für mich fast so eine Art Sport geworden. Ich möchte mit einem Kind alleine herausfinden, worum es geht. Das ist manchmal nicht leicht, also bei ADS-Jungs zum Beispiel, so 7-jähriger ADS-Junge, dessen Symptome sind völlig ich-Synton. Der merkt das gar nicht, dass er unkonzentriert ist, ist ja klar. Sondern der findet die anderen immer blöd. Die anderen machen so viel Unsinn, aber er selber eigentlich gar nicht. Und die Herausforderung ist trotzdem, mit denen in einen Dialog zu kommen, wo ich eine Idee kriege und wo ich eine erste Verdachtsdiagnose kriege. Und das ist mir wirklich ganz, ganz wichtig, das so rumzumachen. Und erst dann zu den Eltern zu schwenken. Ich habe mich in meiner Habilitation beschäftigt mit Krankheitskonzepten kinderpsychiatrischer Patienten. Das heißt, meine Art zu fragen richtet sich auch immer danach, bis ich wirklich verstanden habe, worum es geht. Ich frage auch so lange nach, bis ich das verstanden habe. Ich habe viel mit meinen Kollegen zu tun, bei denen ich den Eindruck habe, die geben sich vorschnell zufrieden, aber haben das eigentlich gar nicht verstanden, was damit jetzt gemeint ist. Ja, ich möchte wirklich sehr genau wissen, was das Kind von sich selber glaubt, was los ist, weil Kinder auch sehr, sehr ungewöhnliche Krankheitstheorien haben können. Warum? Woher das eigentlich kommt? Zum Beispiel gibt es so was sehr Geläufiges, nämlich dass Kinder glauben, dass es eine Strafe ist für das, was sie Schlimmes gemacht haben. Und deswegen ist das jetzt so. Das kann auch bei körperlichen Erkrankungen sein. Kinder glauben, sie haben Fieber, weil sie frech waren, beispielsweise. Und das ist mir wichtig, immer das möglichst genau aufzugreifen und dann auch mit den Kindern darüber in Kontakt zu kommen. Ich bin jemand, der intrinsisch motiviert ist, mein Gegenüber zu verstehen. Das ist eine eigene Kindheitsfantasie von mir, die beschreibe ich auch irgendwo. Ich hatte als Kind immer die Fantasie, wie es wohl wäre, wenn ich mich ganz klein machen könnte und ich könnte mich hinter ihre Augen stellen. Und ich könnte die Welt von da sehen. Ich könnte mich jetzt sozusagen selber sehen, indem ich von da gucke. Das fand ich faszinierend. Ich habe im Zirkus viel lieber geguckt auf den Gang, wo die Löwen gerade schon sich aufbauten, um gleich in die Manege zu kommen, als wirklich das, was in der Manege war. Mich hat das viel mehr interessiert, was nebendran war. Das heißt, ich habe so eine angeborene, intrinsische Empathie-Motivation. Also mich macht man zufrieden, wenn man mir das Gefühl vermittelt, dass ich was verstanden habe von meinem Gegenüber. Es führt dazu, dass ich nicht handeln kann. ich muss, wenn ich ein Auto kaufe, immer einen Freund mitnehmen, weil sonst kaufe ich dem zwei Autos ab. Ja, weil wenn der mir sagt, das verläuft alles so schlecht und so, dann habe ich so viel Mitgefühl, dass ich denke, also ich bin ein ganz schlechter Kaufmann, aber das ist die andere Seite. Und davon lasse ich mich mein ganzes Leben treiben. Und das führt mich auch immer wieder zu den Kindern. Und das ist auch meine Erfahrung, dass die Kinder das honorieren. Ja, wenn die merken, ich mache keine Fake-Fragen, ich bin auch nicht abgelenkt übrigens, ich bin jemand, der sehr gut, ich bin ein unglaublich guter Verdränger, ja, also ist egal, was für ein großer administrativer Mist gerade um mich rum ist, wenn ich die Tür zumache, ist das draußen und dann freue ich mich drauf, dass ich mich auf ein Kind konzentrieren kann und dann denke ich auch an nichts anderes. Das führt auch dazu, dass ich in den Langzeitpsychotherapien, und ich habe ja wirklich auch lange Verläufe, also ich habe so Verläufe über 10 Jahre, 6 Jahre, je nachdem, aber ich begleite Kinder übers Abitur bis in das Studium hinein, manchmal bis an das Ende des Studiums. Meine älteste Patientin ist 29 gerade. Und das macht unglaublich dankbar, also weil die mich plötzlich ja in Prozesse reinschauen lassen, die sonst niemand so richtig mitkriegen darf oder kann oder wie auch immer. Und diese Dankbarkeit und diese Demut, die empfinden die Kinder auch, weil das ist was ganz authentisch Respektvolles. Und meine Erfahrung ist immer, dass sie das honorieren. Ja, wenn ich authentisch bin, die merken, ich wende keine Tricks an, ich mache keine Strategiefragen, sondern ich frage das alles so lange, bis ich das verstanden habe. Und dann antworten sie auch. Und so beginnt sozusagen bei mir das Setting immer. Und das ist ganz entscheidend wichtig, sich dafür Zeit zu nehmen und auch sich Mühe zu geben, wie das Setting denn sein soll. Es ist nicht egal, wo ich sitze, wie ich sitze, ob ich mich wohlfühle in meinem Stuhl oder in meinem Platz, ob ich was daran verändern möchte. Das heißt, ich muss auch immer, ich finde es nicht so gut, wenn Therapeuten sagen, suchen sich irgendeinen Platz aus, sondern da geht es schon los, dass ich den Rahmen setze. Ich sage, ich möchte gerne, dass du da sitzt, da kann ich dich am besten sehen oder da fühle ich mich am wohlsten, wenn du mir da gegenüber sitzt. Und dann können die Gespräche entstehen und dann wird es in der Regel wahnsinnig lebendig und offen. Ich habe da nicht so viel Zeit, ich muss immer in 45 Minuten, so bin ich getaktet, muss ich eine erste Diagnose haben und auch eine Idee haben, wie es weitergehen soll. Die Krankheitsbilder, die ich sehe, sind gibt eigentlich nichts, was ich nicht sehe. Es gibt so Verschiebungen, Schizophrenien, Psychosen sind in der Erstvorstellung seltener geworden, weil die durch Früherkennungszentren, so eins haben wir auch im UKE, schneller abgefangen werden. Ich sehe weniger dissoziale Kinder als früher, weil die vom sozialpädagogischen System, von den Jugendämtern heute mehr abgefangen werden. Wir haben weniger Streit heute mit den Jugendämtern als früher. Sind dissoziale Kinder psychiatrische Patienten oder ist das Pädagogik oder Psychiatrie? Ich habe mich dem nie gesperrt. Ich habe immer gefunden, dass natürlich auch verwahrloste Kinder, das sind ja dissoziale Kinder, ein Anrecht haben auf Behandlung. Gleichwohl ist es in der Regel so, dass man die fremd unterbringen musste, sowieso. Und dann greift das pädagogische System, wo man sich manchmal gefragt hat, wäre es dann nicht besser gewesen, gleich das pädagogische System zu aktivieren und nicht erst einen Beziehungswechsel und Beziehungsabbruch wieder zu initiieren. Das ist ein Problem der stationären Behandlung, ist, dass das immer ein programmierter Beziehungsabbruch ist. Ja, man kann im stationären Kontext nie zu Ende behandeln, sondern es ist immer ein Interim. Das ist belastend für alle, für meine Ärztin und aber auch für Kinder. Das muss man wissen, weil man natürlich bei der Indikationsstellung dann entsprechend sorgfältig sein muss. Es gibt so zwei Schwerpunkte, die sich rauskristallisiert haben bei mir. Das eine sind Teilleistungsstörungen. Auch das hat wie so oft was mit eigener Betroffenheit zu tun. Also Sie können froh sein, dass ich kein Chirurg geworden bin, weil ich so ungeschickt bin, weil ich ein dyspraktisches Kind war und ein dyspraktischer Mann bin. Und meine Erfahrung ist, dass viele Teilleistungsstörungen zu spät diagnostiziert werden und auch nicht umfassend genug diagnostiziert werden und auch spezifische Teilleistungsstörungen, dazu gehört die Entwicklungsdyspraxie dazu, die werden regelhaft übersehen. Es kommen Eltern zu mir mit einem Intelligenztest, der schon woanders gemacht worden ist und sagen, ja, der hat einen durchschnittlichen IQ von 105 und trotzdem ist das in der Schule ganz dramatisch, der kommt mit der Zeit nie zurecht. Irgendwie ist er doch unkonzentriert oder vielleicht doch auch zu faul. Dann sage ich, darf ich mal das Profil sehen? Und dann sehe ich, dass es ein Profil ist, wo die Verarbeitungsgeschwindigkeit signifikant 2 Standardabweichungen nach unten geht. Und das ist der Hinweis auf die Entwicklungsdyspraxie. Ja, und oft sagen Kollegen, auch meine eigenen Fachkollegen, ja, durchschnittlicher IQ, weil am Ende kommt tatsächlich was Durchschnittliches raus, weil das Kind in der sprachabhängigen Intelligenz leicht überdurchschnittlich ist beispielsweise und dann ist die Verarbeitungsgeschwindigkeit nach unten und Verarbeitungsgeschwindigkeit heißt Auge-Hand-Koordination. Auge-Hand-Koordination findet immer auch dann statt, wenn Kinder ein Tafelbild abschreiben müssen oder wenn Kinder überhaupt anfangen müssen zu schreiben, einen Gedanken aufzuschreiben. Dann werden diese Kinder extrem langsam, dann kommen die nie mit der Zeit zurecht, werden nicht fertig. Und das muss man dann eben entsprechend diagnostizieren. Und da ich so viel Einfühlung habe, wie man sich fühlt als tollpatschiges Kind, das ist sozusagen eine andere Beschreibung dieser Kinder, kümmere ich mich intensiv darum. Und dann muss ich auch häufig in Schulen gehen, weil die Lehrer darüber viel zu wenig Bescheid wissen und ich vor allen Dingen dann erklären muss, wie der Nachteilsausgleich zu gestalten ist. Alle Kinder mit einer Teilleistungsstörung haben ein Anrecht auf Nachteilsausgleich, das kennen sie. Am einfachsten ist es bei der Legasthenie, da gibt es einen Notenschutz für Rechtschreibung. Bei der Dyskalkulie wird es schon schwieriger, weil da heißt es immer nur für die Grundrechenarten und nicht für höhere Rechenoperationen. Da gucke ich mir das auch immer sehr genau an. Ich habe gerade eine 16-jährige Patientin, wo die mitten in dem therapeutischen Prozess tauchte das plötzlich auf, habe ich gar nicht vorher gesehen oder daran gedacht, dass sie in Mathe unterirdisch ist und ihr ganzes Leben schon Mathe-Nachhilfe hat. Da habe ich gesagt, lass uns mal nachgucken. Die hat dann einen Prozentrang von 3 in dem Rechentest, ja, mit 16 Jahren. Und es gibt gar keine Altersnorm mehr für die, weil das ja früher aufhört. Dann ist es mir aber extrem wichtig, auch für diese 16-Jährige noch einen Nachteilsausgleich zu organisieren, weil man an dem Test, an dem Mathe-Test sieht, wie die völlig überfordert ist mit einfachsten mathematischen Operationen, die aber notwendig sind, um auch komplexere Mathematik zu verstehen. Und dann muss man eben, das geht dann immer nur, indem ich wirklich was schreibe und sage, hier Anrecht auf Nachteilsausgleich. Jedes Kind hat ein Anrecht auf Nachteilsausgleich. Und bei den dyspraktischen Kindern sage ich immer, ich möchte nicht, dass die Zeitzugaben kriegen, also darf länger sitzen, das finde ich immer wie eine Bestrafung, sondern die müssen weniger Aufgaben kriegen. Und das mögen Lehrer oft nicht so gerne, weil sie dann andere Algorithmen berechnen müssen für die Zensur. Das ist aufwendiger. Ich erwarte das aber oft von denen, weil sie sonst diesen Kindern nicht gerecht werden. Dasselbe gilt für Sport. Ein tollpatschiges Kind im Sportunterricht, da möchte ich immer, dass nur die Leistungsbereitschaft benotet wird und nicht die Leistung. Ja, und wenn die dann wieder mit einer 4 in Sport kommen, dann sage ich, muss ich wieder zu dem Sportlehrer gehen und sagen, hallo, wir hatten doch besprochen, Leistungsbereitschaft zählt und nicht die sportliche Leistung. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Also die kognitive Entwicklung eines Kindes in ihrer ganzen Differenziertheit ist mir sehr, sehr wichtig. Nicht, weil ich darauf aus bin, dass sozusagen alle Kinder durchgemessen werden müssen. Wir checken das bei den meisten Kindern, aber eben auch vor dem Hintergrund der Erfahrung, dass so vieles übersehen wird. Und dann muss man sich immer das Profil ganz genau angucken und dann muss man ja auch noch manchmal vertiefen. Ja, dasselbe gilt für ADS. Also Kinder mit einer Teilleistungsstörung haben ein vierfach erhöhtes Risiko für ein ADS und umgekehrt. Das heißt, wenn Sie ein Kind mit ADS sehen, sollten Sie auch zumindest mal nachgucken, ob es nicht auch noch eine andere Teilleistungsstörung vorliegt, weil das alles Verschaltungsstörungen im Gehirn sind. Und das sind einfach Erkrankungen, die nicht psychogen sind. Auch die Teilleistungsstörung ist nicht psychogen, die ist nicht anerzogen oder sonst irgendwie was, sondern das ist im Rahmen der Gehirnentwicklung kommt es zu einer Verschaltungsstörung, wahrscheinlich schon sozusagen intrauterin, weil bestimmte Gehirnbahnen sich nicht ausreichend gut ausbilden. Das kann man nicht messen, aber das wissen wir aus anderen wissenschaftlichen Kontexten und Untersuchungen. Und das ist mir so wichtig, so ähnlich wie es mir extrem wichtig ist, dass die Kinder immer körperlich gepflegt sind auf unseren Stationen. Deswegen arbeite ich wahnsinnig gerne mit Kinderkrankenschwestern zusammen, weil die als allererstes fragen, bist du satt und hast du deine Haare schon gekämmt? Ja, das klingt so banal, ist aber für alle Mütter unter Ihnen, die wissen das, dass es extrem wichtig ist, auch diesen somatischen Anteil immer mit zu berücksichtigen. Der geht in Psychotherapie manchmal verloren. Auch da ist mein Eindruck, dass wir da manchmal etwas nachlässig sind. Also auch wir Psychotherapeuten auch darauf zu achten, ja, wie bist du eigentlich wirklich gekleidet? Bist du warm genug angezogen? Und was ist eigentlich mit deinen Haaren? Und was ist mit deinen Fingernägeln? Und so, das interessiere ich mich auch bei den Mädchen immer mit diesen super aufgeklebten Teilen. Ja, nicht im Sinne von I, sondern im Sinne von, wie kann man damit eigentlich noch auf dem Smartphone tippen und so, frage ich ganz oft, wie geht das eigentlich, wie machst du das, wie praktisch ist dein Leben mit diesen langen Fingernägeln, einfach damit die auch ein Gefühl kriegen, ich nehme sie ganzheitlich wahr. Ja, und mir ist das nicht wichtig, mir ist das nicht egal, wie die aussehen. Also natürlich gibt es einen individuellen Geschmack, das ist ja nicht die Frage, aber dass sie merken, ich greife das mit auf. Es ist ein ganzheitlicher Blick auf die Kinder. Zu den teilleistungsgestörten Kindern und zu den ADS-Kindern kommt noch eine andere Gruppe dazu, die auch nicht selten damit vergesellschaftet ist, nämlich das der affektiven Dysregulation. Das ist das, was ich vorhin schon kurz erwähnt habe. Diese Kinder haben wir immer schon gesehen. Die sind auch zahlenmäßig nicht mehr geworden, aber wir hatten nie eine richtige Diagnose für die. Entweder kamen die in die diagnostische Kategorie ADS, Konzentrationsdefizit plus Impulskontrollstörung, oder sie kamen in die Kategorie von Verwahrlosung, also Störung des Sozialverhaltens. Und es gibt aber eine Gruppe, für die beide Diagnosen nicht stimmen. Es gibt ADS-Kinder, die zusätzlich affektiv dysreguliert sind. Das ist diagnostisch eine große Herausforderung. Aber es gibt Kinder, die primär Wutanfälle haben, die und oft schon von Kleinkind an, die primär bei ausreichend nicht verwahrlosenden Eltern, das heißt bei ausreichend bindungssicheren Eltern und auch bemühten und angestrengten Eltern, diese Wutanfälle entwickeln. Und das sind Kinder, ich sage immer, für die gilt der Satz, die sind für das Nein der Welt nicht geschaffen. Wenn ich diesen Satz sage über solche Kinder, manchmal kommen solche Eltern erstmal alleine, dann sagen Eltern, genau, zum ersten Mal fühle ich mich verstanden, ja, dass sie das sagen. Und das ist aber auch genauso. Diese Kinder haben das Gefühl, dass die Welt voller Neins ist und dass sie diese Neins nicht aushalten. Die wirken wie extrem narzisstisch, wie übermäßig kränkbar, wie super empfindlich. Und wenn die Eltern dann mit uns gelernt haben, wenn der 8-jährige Junge sagt, Mama, ich kann heute nicht in die Schule gehen, der Wind ist zu stark, dann hat diese Mutter verstanden, wenn sie ihn jetzt schicken würde, dann fliegen in der Schule die Stühle. Und sie lässt ihn zu Hause und es passiert nicht das, was die Mütter vorher immer befürchtet haben, dass das Kind dann jeden Morgen sagt, der Wind ist zu stark. Das sagen die nämlich nicht. Die wollen nämlich gerne zur Schule und diese Kinder merken, dass sie ihre Affekte nicht steuern können. Ein 4-jähriger Junge, der dann zu seiner Mama gesagt hat, Mama, das ist eine Maus in meinem Bauch, dann hat die Mutter gesagt, gut, das ist doch gut, dann gehen wir zu Herrn Schulte-Marquardt, der operiert die raus. Dann hat er gesagt, Mama, die gehört zu mir. Ja, weil er genau gespürt hat, das ist ein Anteil von ihm selbst, den man nicht so ohne weiteres rausoperieren kann. Das heißt, man kann nur lernen, damit anders umzugehen. Und das ist etwas, was mir unglaublich viel Spaß macht, weil es so ganz schnell befriedigend ist, der Umgang mit diesen Kindern. Ich sage den Eltern immer als allererstes, finden Sie gemeinsam mit Ihrem Kind einen Namen dafür. Also, weil bisher erlebt das Kind immer, es ist Emil, der ausflippt. Emil war schon wieder wütend, Emil hat schon wieder geschlagen, Emil kriegt schon wieder einen Schulverweis und die ganze Latte. Aber wenn das etwas in ihm ist, also wenn das nicht Emil ist, der wütend geworden ist, sondern sein Vulkan ist ausgebrochen oder der Wirbelsturm hat schon wieder zugeschlagen oder so ein kleiner Schlauberger hat mal gesagt, das ist Ed, ja, für affektive Dysregulation. So, dann kann man fragen, wie geht's Ed heute? Und das ist was ganz anderes, als wenn man sagen muss, Emil, wie bist denn du heute drauf? Und diese Distanzierungsmöglichkeit erlaubt den Kindern schon einen ersten Schritt selber zu gehen, indem sie merken, das ist eine Kraft in mir und ich muss lernen, damit umzugehen. Je kleiner die Kinder sind, desto schwieriger ist das natürlich. Also wir nehmen diese Kinder in Therapie eigentlich erst richtig so ab 10 aufwärts, weil vorher kann man mit denen ein bisschen versuchen zu arbeiten, aber die eigentliche Arbeit muss außerhalb stattfinden durch die Mütter, weil in unseren Kontexten die Kinder auch nie ausflippen, weil das ja ein anderer, ganz anderer Rahmen ist. Und dann gibt es ganz viel Elternberatung, ganz viel Mütterberatung, also auch gerne so, dass Eltern Videos mitbringen und zeigen können, wie es denn geht und ich gemeinsam mit den Eltern komplett ohne Vorwurf darüber rede, was hätte man antizipieren können. Ja, was war die Situation wirklich vorher? Hätte man vorher etwas steuern können oder nicht? Und wie kann man es lösen? Ein dyspraktisch und emotional dysreguliertes Kind beispielsweise, ein 8-jähriger Junge, den ich gerade habe, wo die Mutter jeden Morgen an ihre Grenzen gekommen ist, weil der gefühlt 2 Stunden gebraucht hat, um sich anzuziehen. Ja, also erstens, weil er dyspraktisch ist und zweitens, weil diese Kinder so schwellensensitiv sind, dass sie wirklich nicht wissen, wie sie von einer Situation in die nächste kommen sollen. Die wissen nicht, wie sie aus dem Schlafanzug in die Strümpfe kommen sollen. Das funktioniert nicht. Und dann habe ich dieser Mutter gesagt, wissen Sie was, Sie ziehen ihn einfach an. Ziehen Sie ihn ruhig und liebevoll an und dann ist alles gut. Seitdem ist alles entspannt. Und die Mutter hatte so wahnsinnige Angst, wenn sie das machen würde, das ist ja auch, gehört auch an den Aspekt, der sich jetzt so durchzieht durch den ganzen Nachmittag mit mir, man muss keine Angst haben, Kinder zu verwöhnen. Also man kann Kinder sozusagen mit Luxus verwöhnen oder solchen Geschichten. Ja? Man kann sie entgrenzen und ihnen keine Grenzen setzen. Und so, wenn das auch Verwöhnen ist, dann ja. Aber in einer normalen, authentischen, liebevollen Beziehung verwöhnt man keine Kinder. Und dann muss man auch nicht fürchten, dass die mehr wollen. Kinder wollen so viel, bis sie satt sind. Und dann wollen sie auch gerne weiter. Und dann wollen sie auch gerne raus und was auch immer. Von daher muss man das an dieser Stelle überhaupt gar nicht fürchten. Und dann, wenn die Eltern dann nach Hause gehen und einen Namen dafür gefunden haben, dann kommen die oft beim nächsten Mal schon wieder und sagen, es hat sich schon ganz viel verändert, weil wir eine andere Haltung haben. Andere Haltung heißt, ich habe einen anderen Blick auf mein Kind. Angefangen hat das mal mit einem vierjährigen Jungen, der 10-mal pro Tag in Ohnmacht gefallen ist. Ja, der jüngste von 4 Kindern, sehr erfahrene Eltern, sehr liebevoll. Und der ist bei jedem kleinsten Nein, und man hat das gar nicht gemerkt, was für ein Nein das war, ist der in Ohnmacht gefallen. Und zwar immer so, dass der voller blauer Flecke war. Ja, Mutter war verzweifelt, die haben ein Jahr lang neuropädiatrische Diagnostik gemacht, weil alle dachten, es könnte ein epileptisches Anfallsleiden sein, war aber überhaupt nicht so. Und dann haben die gemeinsam, die ganze Familie, relativ schnell einen Satz gefunden und haben zu dem gesagt, bleib hier. Und damit hatte sich innerhalb von 14 Tagen die Anfallshäufigkeit von 10 auf 1 pro Tag reduziert. Ja? Und zwar haben die versucht, das zu antizipieren und gesagt, jetzt bleib hier. Zack, war er da. Und das war dann hilfreich, dann weiterzuarbeiten und so immer weiterzugehen. Zu den DMDD-Kindern, also es gibt manchmal auch, habe ich schon gesagt, beides, ADS und DMDD, das wird kompliziert. Wenn die sehr ausgeprägt sind in ihrer DMDD-Symptomatik, dann muss ich das auch medikamentös behandeln. Das mache ich mit einem atypischen Neuroleptikum. Risperidon heißt der Wirkstoff, der dann hilft, dass diese Kinder sich besser steuern können. Endlich nicht diese ständigen Frusterlebnisse haben, weil diese Wutanfälle erheblich werden können. Das kennen Sie wahrscheinlich auch aus Ihrer Praxis. Und manchmal muss ich vormittags bei ausgeprägten ADS-Kindern oder ADHS-Kindern dann vormittags Methylphenidat geben und nachmittags Risperidon. Und dann geht das irgendwie ganz gut. Und man muss sehr mit Lehrern sprechen und die darauf vorbereiten und denen erklären, was da los ist. Vor allen Dingen muss man denen immer erklären, dass es keine ungezogenen Kinder sind. Das ist auch so ein Wort, ein ungezogenes Kind. Ich weiß ja auch nicht genau, was das ist. Aber gut. Dazu kommt manchmal noch hypersensitive Kinder. Ja, also auch das ist so ein Phänomen, das gibt es ja diagnostisch gar nicht. Die MDD gibt es in Deutschland auch noch nicht oder in Europa. Das gibt es nur im englischen Sprachraum. Die hypersensitiven Kinder, das sind die, die tatsächlich das Gummiband von der Hose auf dem Bauch nicht ertragen. Und auch da ist es mir immer ganz, ganz wichtig, das sind in der Regel nicht Mütter, die das ihren Kindern einreden, dass das Gummiband zu fest ist, sondern das sind Mütter, die verzweifelt auf der Suche sind nach der Jogginghose, die endlich tragbar ist. Und die dann gleich 10 Stück davon kaufen, damit das irgendwie einigermaßen geht. Und natürlich kann das zu schwierigen Situationen kommen. Ein 6-jähriges Mädchen, kurz vorm Übergang Kindergarten, Schule, die wirklich keine Unterhosen erträgt und dann gerne Röckchen hat bei so einem Wetter und können sich vorstellen, wie Eltern besorgt sind, wenn die immer nackt unten rumläuft und so rausgehen will. Ja, muss man natürlich irgendeinen Weg finden mit diesem Kind, damit das funktioniert. Hypersensitive Kinder erfordern wahnsinnig viel Kreativität, da gibt es überhaupt kein Schema, mit dem man darauf reagieren kann. Man muss immer wieder versuchen, dem ein bisschen näher zu kommen, und da muss man sehr kreativ sein. Im Moment habe ich ein 12-jähriges Mädchen, die kenne ich auch schon seit 5 Jahren, glaube ich, wo ich lange Zeit nur mit den Eltern gearbeitet habe. Den habe ich immer erklärt, wie sie mit der Hypersensitivität klarkommen. Das heißt, immer ein bisschen ausloten, welche Forderung geht, ja, wie weit kann man gehen, aber dann auch wieder Verständnis haben. Das hat dazu geführt, dass dieses Mädchen sich toll entwickelt hat, die ist hochbegabt, die hat aber kurz vor dem Übergang auf die weiterführende Schule vor einem Jahr überhaupt erst ihre Windel verloren. Also sie hat nicht ständig eine Windel getragen, aber ein Windelklo hat die benutzt. Ja, das kennen Sie auch, Windelklo ist extrem unangenehm für alle Beteiligten, vor allen Dingen, weil die Kinder keinen Druck haben, damit aufzuhören. Da bei diesem Mädchen habe ich bestochen. Ja, da habe ich wirklich gesagt, okay, dieses Krokodil, ich habe so Schleichtiere, die ich sehr liebe, dieses Krokodil ist deins, wenn du mir die Windel gibst. Eine Woche später hat sie eingetauscht. Da war ich mir plötzlich relativ sicher, ich krieg's irgendwie so hin. Ja, und das hat sie auch respektiert und hat sich davon auch sehr, sehr ernst genommen gefühlt. Normalerweise arbeite ich natürlich nicht so. Aber solche hypersensitiven Kinder haben mich gelehrt, dass man extrem flexibel und kreativ sein muss, weil so Standard-Dinge überhaupt nicht funktionieren und man sich sonst auch nicht richtig auf sie einstellt. Die ist im Moment, hat das Problem, dass sie Angstzustände kriegt und dann muss die Mutter vor der Schule sein und zwar nach Möglichkeit ab 10 Uhr. Und dann macht sie ganz in Ruhe ihre Schule und Mutter steht vor der Schule 3 Stunden. Ja, können Sie sich vorstellen. So, und dann muss ich schon sagen, also ne, Frau so und so, jetzt wird geübt und das Mädchen, was weiß ich, Lara, jetzt müssen wir das üben. Du musst auf deine Mama verzichten lernen und lass uns das gemeinsam üben. Das hat jetzt erstmal dazu geführt, dass sie nicht mehr zu mir kommt, weil ja auch der Weg zu mir zu weit ist. Dann telefoniere ich mit ihr. Also haben wir unseren festen Termin und dann rufe ich sie auf dem Handy an. Das ist mühsam, weil die so wortkarg ist und weil ich nicht richtig einen Dialog mit der hinkriege. Aber wir sprechen und wir bleiben da weiter dran. Und ich sage, was hast du geschafft? Hast du Mama wieder eine Viertelstunde nach hinten geschoben? Und so arbeiten wir uns weiter immer vor, indem ich diese Kinder einerseits mit einer Forderung an die Realitätsbewältigung konfrontiere und andererseits immer aber auch signalisiere, ich überfordere dich nicht und ich gehe nur so weit, wie du tatsächlich auch selber mitgehen kannst. Beim Thema ADS, also das ist Thema DMDD und Hypersensitivität, beim Thema ADS, das ist ja auch nach wie vor strittig mit Methylphenidat oder nicht. Ich bin ein großer Anhänger von Methylphenidat. Ich verordne das nicht flächendeckend und auch nicht vorschnell, aber wenn die Indikation stimmt und ein Konzentrationstest ist kein klinisches Ergebnis, Diagnostikergebnis, sondern immer ist es natürlich nur, wenn der Konzentrationstest eindeutig war, dann weiß ich, diese Kinder haben einen Dopaminmangel und den ersetze ich, indem ich dafür sorge, dass der Rezeptor geblockt wird, über den Dopamin wieder aufgenommen wird in die Zelle, aus der es gekommen ist. Das ist ein gängiges psychopharmakologisches Prinzip, die Rezeptorblockade. Eine andere Gruppe von Medikamenten sind Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, da hört man das schon im Namen. Ja, die wirken genauso, dass sie dafür sorgen, dass Serotonin im synaptischen Spalt länger wirken kann. Ein Krankheitsbild, was nach meiner Einschätzung viel zu wenig in der öffentlichen Diskussion berücksichtigt wird, obwohl es das häufigste ist, sind Depressionen. Ja, auch das finde ich dramatisch manchmal. Die depressiven Kinder werden gerne übersehen, weil sie so still sind, weil sie so angepasst sind und weil sie sich nicht äußern. Und Depressionen haben leider die unangenehme Eigenschaft, dass sie schnell chronifizieren, wenn sie nicht schnell genug behandelt werden. Und da ist es ganz besonders wichtig, immer zu differenzieren. Das wird in der ICD-10 nicht wirklich gemacht, weil die ja nur phänomenologisch vorgeht, zwischen einer endogenen Depression und einer reaktiven Depression. Das heißt, wenn ich nachfühlen kann, wenn ich nachverstehen kann, dass ein Kind reagiert auf einen Mangel beispielsweise, auf einen Liebesverlust, auf Liebeskummer, auf Tod eines Elternteils oder was auch immer oder Überforderung, dann bin ich eher psychotherapeutisch unterwegs. Wenn das ein endogen depressives Kind ist, eine Depression, die wirklich von innen kommt, so sagt ja das Wort, dann bin ich ganz schnell mit einem Medikament dabei und versuche, den Serotoninspiegel dieses Kindes wieder anzuheben. Und auch das ist wichtig, weil ich gehöre nicht zu denen, vielleicht auch dazu nur ein kurzer Satz, die sagen, wir machen erstmal Psychotherapie und wenn die nicht reicht, dann machen wir Psychopharmakologie, sondern ich möchte gerade bei den Depressiven die über psychopharmakologische Interventionen überhaupt therapiefähig machen, weil ein zutiefst herabgestimmtes 16-jähriges depressives Mädchen ist kaum psychotherapiefähig. Ja, die kann kaum was sagen, geschweige denn irgendwas Differenzierteres von sich geben. Wenn ich die mit einem SSRI psychotherapiefähig mache, dann kann ich schneller wieder absetzen. Ja, dann mir ist das so rum immer viel lieber. Ich kann nach 6 Monaten das Medikament wieder rausnehmen, als wenn wir 6 Monate Psychotherapie machen und dann fange ich mit dem Medikament an, weil ich eben weiß, wie schnell diese chronifizierenden Prozesse eintreten können. Und das wichtigste Differenzierungskriterium zwischen reaktiven und endogenen Depressionen ist die Tagesrhythmik. Also neurotisch, reaktiv, depressive Menschen oder Jugendliche, das ist egal, haben ein Morgen hoch und ein Abend tief. Menschen wie Sie und wie Sie und ich, sage ich immer. Also wir wachen morgens auf und denken, hey, neuer Tag, neue Chance. Abends bilanzieren wir und denken, ah, wieder nicht so gut gelaufen. Dann grübeln wir ganz viel und können nicht einschlafen. Endogen depressive Menschen wachen mit einem Morgen tief auf. Die wachen auf und sagen, der Tag ist gelaufen, ich komme nicht rein in den Tag, es ist grauenvoll. Es wird im Laufe des Tages ein klein bisschen besser, dann haben sie ein relatives Abendhoch, können dann gut einschlafen, schlafen dann nicht durch und haben früh erwachen morgens um 5. Wenn Sie solche biologischen Kriterien haben, dann müssen immer alle Alarmanlagen angehen. Es ist mir immer ganz wichtig, dass alle meine Assistenten das gut können, ja, weil man sonst, also gegen eine endogene Depression psychotherapeutisch anzuarbeiten, ist ziemlich witzlos. Es sei denn, die ist nicht ganz so schwer. Aber es ist auch eine ganz andere psychotherapeutische Strategie, ja, weil ich auf der einen Seite versuche, den depressiven Konflikt zu lösen, in sozusagen diesen Mangelkonflikt, in dem ein Kind aufgewachsen ist und depressiv geworden ist. Und auf der anderen Seite versuche ich, den Umgang mit einer Krankheit, die da ist, leider zu regulieren. Das Kind darauf einzustellen, wie kann es erkennen, dass es wieder eine depressive Phase gibt. Ich habe häufig dann zu tun, solche Jugendlichen sehe ich oft über viele Jahre, dann gar nicht unbedingt wöchentlich, sondern auch in größeren Abständen. Und dann geraten die immer wieder in depressive Episoden und Löcher, ohne dass man irgendwie drauf kommen könnte, was könnte das jetzt gewesen sein. Man findet überhaupt gar nichts. Und das ist wichtig anzuerkennen, ja, weil die auch immer denken, sie haben wieder was falsch gemacht. Aber ich sage dann immer, ja, das ist wieder deine Malaria. Ja, du kannst nichts dafür, dass du wieder einen Fieberschub kriegst gerade. Der kommt einfach von innen, ohne dass du das irgendwie regulieren kannst. Und das ist überhaupt mir etwas sehr Wichtiges, wo erkenne ich biologische Rhythmen und wo bin ich im rein psychotherapeutischen oder psychodynamischen. Und das möchte ich immer sehr gerne differenzieren. Deswegen ist es bei dem Thema ADS wichtig und auch bei dem Thema DMDD ist es auch wichtig, dass das eben nicht elterngemacht ist oder auch nicht kindgemacht. Wir haben mal hier in Hamburg Vorschulkinder untersucht und haben eine Prävalenz von 0,8% gefunden. Das steigert sich dann im Jugendalter auf unter den Mädchen auf etwa 8%, 6-8%. Depressionen sind auch in der Bevölkerung, auch in der Erwachsenenbevölkerung, die Erkrankung mit der größten Prävalenz. Die 8% beziehen sich auf die Mädchen, ja. Bei den Jungs sind noch ein bisschen weniger, etwa so 5%. Ja, also ich bin bei solchen Dingen auch sehr bescheiden geworden in der sozusagen in der psychogenetischen Zuordnung, jetzt in diesem Fall auf den alkoholkranken Vater. Ich sage dann immer, ja, das ist schwierig, aber das ist ehrlicherweise nicht ein Grund, so ängstlich zu werden, sondern Angststörungen haben leider die unangenehme Eigenschaft, dass sie sich selbst verstärken. Die Angstsymptomatik verstärkt sich selbst. Und das Schnellste, was ich solchen Kindern sage, ist immer, du musst in die Muckibude gegen die Angst. Angst geht nur weg, wenn man sich ihr stellt. Das ist ganz unangenehm, das macht überhaupt keinen Spaß. Dir wird die Arbeit mit mir keinen Spaß machen. Das kann ich, kann es leider nicht ändern. Du musst aushalten, die Angst auszuhalten. Und dann muss man das richtig üben. Es macht wenig Sinn, mit solchen Kindern nur zu sprechen. Ja, also ich bin ja tiefenpsychologisch orientiert, habe eine analytische Weiterbildung, Ausbildung gemacht. Das gehört aber zu den Fällen, wo ich sehr verhaltenstherapeutisch werde, weil ich das sehr gelernt habe. Es macht gar keinen Sinn, mit dem Jungen zu verstehen, dass er Angst um seinen alkoholkranken Vater hat. Selbst wenn es einen Anteil gibt, der stimmen mag, das will ich gar nicht komplett in Abrede stellen, hat er sich so verselbstständigt, dass er was anderes machen muss. Der muss üben, das geht nicht anders. Und das muss man richtig, da muss man richtig so eine Angstliste machen und das dann nacheinander abarbeiten. Das Mädchen, von dem ich eben erzählt habe, die ja dann auch so ängstlich ist, die kommt nicht, weil sie weiß, dass ich angekündigt habe, wenn sie kommt, gehen wir bei mir um den Block. Fremdes Gebäude. Ja,
man könnte der Mutter auch raten, dass sie da auch aussteigt, weil er erzählt ihr jeden Abend eine Stunde lang all seine Angstgedanken.
Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Sie darf sie sich nicht anhören. Also das muss man liebevoll zurückweisen, ja, es muss dann was anderes geben. Der wird dann aufstehen und hinter ihr herlaufen und wird sie nicht in Ruhe lassen und dann muss man ein gemeinsames Setting dafür finden. Auch da kann man versuchen, medikamentös zu unterstützen. Ja, das wird auch nicht. Ja, bei Angst gibt's nicht so, es gibt nicht so richtige Anxiolytika. Also es gibt ein typisches Neuroleptikum, Pirazin. Ist der Wirkstoff Taxilan, heißt das Medikament, was einen eher anxiolytischen Anteil hat. Oder ein SSRI, Venlafaxin beispielsweise, hat auch einen anxiolytischen Anteil. Je nachdem, was man glaubt, wohin jetzt von der Symptomatik her das eher geht. Oft profitieren die dann von einem SSRI, also von Venlafaxin. Stabilisiert die Stimmung und macht ein bisschen weniger depressiv und ängstlich. In Notfällen kann man natürlich immer auch mal einen Tranquilizer geben, das kann man aber nur vorübergehend und kurz machen, wenn es abends nicht anders geht. Ich würde ein Ritual absprechen für den Abend, wie der Abend abzulaufen hat. Ich bin ein großer Anhänger des Wollfadens, also Wollknäuel, und das Kind kriegt das eine Ende und das wird abgewickelt bis Mama im Wohnzimmer und das ist, ne, dann die Nabelschnur, die Verbindung steht, aber jeder bleibt in seinem Bett.
Also da war er 6 und ja, also der hat dann über Wochen nur noch bei uns noch geschlafen und es waren dann auch Situationen in der Schule, dann wollte er nicht in die Schule. Ich habe mit ihm dann gearbeitet, so dass er im Körper die Angst gespürt hat, dass er quasi ein Bild gefunden hat, das war dann ein Eisbär, der die Angst war und er hat dann quasi so ein innerliches Gespräch mit der Angst aufgenommen. Und das hat wunderbar funktioniert. Anders auch.
Also alle Formen von Externalisierung, ähnlich wie bei dem DMDD mit dem Namen, ist das ja auch eine Strategie, indem man das dann von sich selber loslöst, sind oft hilfreich, ne? Weil dann ist das nicht so überflutend. Und die Kinder können das Gefühl haben, es ist etwas Konkretes, mit dem ich in Dialog treten kann oder was ich dann auch bekämpfen kann. Ich denke immer in 6-Monats-Abschnitten. Ich möchte immer gemeinsam mit den Kindern und den Familien alle 6 Monate bilanzieren. Das hat immer sowas von Weihnachten bis Sommer und von Sommer bis Weihnachten, so in dem Dreh. Und ich sage den Kindern immer, wir behandeln so lange, bis das nicht mehr nötig ist. Und warum es nicht mehr nötig ist, bestimmen wir zusammen. Das ist für mich nicht nur eine Frage von Symptomfreiheit, sondern ich habe durchaus auch Jugendliche, die weiterkommen, wo es schon lange nicht mehr um die Depression geht, sondern geht es darum, dass sie einfach mich weiter brauchen als Lebensberater, als sie als Ort, ne, wo sie einmal in der Woche hingehen, wo sie genau wissen, da bin ich mit meinen Themen. Und dann steuern die das auch manchmal selbst. Ich habe dann so Jugendliche, die sagen, ach jetzt geht es irgendwie so gut, jetzt kann ich eigentlich alle 14 Tage kommen. Und manchmal sind es dann ganz lange Verläufe von mehreren Jahren. Also ich persönlich darf ja inzwischen nur noch Privatpatienten behandeln und Selbstzahler und habe, weil die Not für mich so groß war und ich nicht wusste, wie es weitergehen soll, erstens mit WhatsApp angefangen und zweitens eine private Praxis gegründet in Kooperation mit dem UKE in der Stadt. Und da arbeiten 7 Kollegen von mir und die arbeiten ähnlich wie ich. Das ist paidion.de, altgriechisch das Kindlein, und die, da leben wir in diesem Team von 7 genau diese Werte. Mit meinem Team im UKE in der Ambulanz ist das aber genauso. Nur da ist das Problem, dass da nicht so viel behandelt werden kann, sondern meistens müssen die nach einer Diagnostikphase sagen, so, ich kann nur Diagnostik, jetzt muss es irgendwo anders weitergehen. Und um das einzudämmen, habe ich das andere gegründet. Also ich hab ab und zu Kinder, wo ich sage, ich finde, sie haben ein gesundes, liebenswertes Kind, machen sich keine Sorgen, gehen sie beruhigt wieder nach Hause. Der Prozentsatz ist aber ziemlich klein. Und bei geschickten Eltern und geschickten Kindern kläre ich immer erst den eigenen Auftrag. Ja, ich kann mich vielleicht auch nochmal darauf verständigen, zu sagen, okay, du hast jetzt keinen Auftrag an mich, du machst das deinem Lehrer zuliebe, können wir auch machen, wenn du das so willst, aber ich brauche immer irgendeine Form von Auftrag. Aber komplett überflüssig ist eher selten. Ich freue mich, wenn Schulen sowas sagen, weil ich freue mich ja über jeden Lehrer, der feststellt, dieses Kind hat ein signifikantes Konzentrationsdefizit. Ich ärgere mich ja eher darüber, dass Lehrer sowas immer übersehen oder dass ein Lehrer 4 Jahre lang nicht merkt, dass es ein legasthenes Kind ist. Ja, das finde ich eher so rum. Also insofern freue ich mich. Ich bin auch relativ häufig, das kann ich nicht so oft, in Schulen für meine Kinder, um Lehrern zu erklären, was mit dem Kind los ist und wie man damit umgeht. Auch das ist immer sehr, oft sehr dankbarer Prozess. 1, 2.
Ich merke, dass ich persönlich innerlich eine Rolle rückwärts mache, wenn ich diese Diagnosen höre.
Ja. Ich finde das komplett erleichternd. Ich finde es erleichternd, wenn psychische auffällige Zustände, die die Kinder ja merken, endlich einen Namen bekommen. Und so reagieren die auch. Also Stigmatisierung, das haben wir ja in den letzten 30 Jahren gelernt, einer Stigmatisierung entgehe ich nicht durch Verbrämung. Also ich bin aufgewachsen als junger Stationsarzt, da haben wir also fast alle Jugendlichen mit der Diagnose Adoleszentenkrise belegt, weil wir es verbrämen wollten. Ja, aus genau diesen Überlegungen heraus, wir wollen nicht stigmatisieren. Und ich habe sehr intensiv gelernt, dass man Stigmatisierung nur verhindert, indem man den Vorhang aufmacht. Indem alle aus der Bevölkerung zu uns kommen können und sehen können, was macht ihr da eigentlich, wie arbeitet ihr, was heißt das? Ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben, dieser Todesfall im UKE, dieser psychiatrische Patient, der da an einem Herzversagen verstorben ist, im Kontext des Versuches, ihn gegen seinen Willen auf die Akutstation zu bringen, wo also unglaublich Missverständnisse auch von den Menschen, die da drumherum standen, entstanden sind. Ja, da die zum Beispiel die Herzmassage ist fehlgedeutet worden als Zwangsmedikation. Solche Geschichten, also was man dann immer noch sofort unterstellt. Und deswegen ist es mir extrem wichtig, immer komplett transparent zu sein. Und ich hole ja die Kinder immer erstmal da ab, wo die bestimmte Sorgen haben. Also wenn ein Kind sagt, ich habe nichts, Ja, und ich bin kein Psycho, was soll ich hier? Dann arbeite ich so lange mit dem Kind, bis wir eine Ebene gefunden haben. Und die Abbrecherquote in dem Kontext ist extrem gering. Wenn ich die Kinder sehr ernst nehme, sage, du, ich mache mir Sorgen um dich, irgendwie, ich habe den Eindruck, du kommst mit bestimmten Dingen nicht klar. Und es könnte sein, dass du eine Depression hast. Es könnte sein, dass du eine Angststörung hast. Oder wir nennen das so und so. Lies mal nach im Internet, mach dich schlau, schreib dir alle Fragen auf, wir sprechen darüber. Dann mache ich nicht die Erfahrung, dass Kinder das blöd finden. Ich habe auch eine extrem geringe Abbrecherquote. Also ich bin gestartet, das muss man vielleicht auch noch wissen, ich bin gestartet als junger Assistenzarzt in Lübeck und war total, das ist ja mein Herzensfach. Ja, und ich war auch als junger Assistent schon so und habe gedacht, ich muss immer wissen, was richtig ist für die Familien. Das hat dazu geführt, dass ich der Kollege in der Klinik war mit der höchsten Abbrecherquote. Das hat mich unglaublich umgekehrt. Ich habe gedacht, hey, ich bin so engagiert, ich will das alles richtig machen, ich habe alles gelesen und so. Dann habe ich das nachuntersucht. Das ist meine erste Publikation, 1987, Therapieabbrüche im stationären Kontext heißt das, Acta Pädopsychiatrica. Ja. So, das vergisst man nicht. Und von da an habe ich mich auf den Weg gemacht zur partizipativen Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ich komme aus der normativen Kinder- und Jugendpsychiatrie hin zur partizipativen, was ich vorhin erklärt habe mit Stationszimmer, Arztbrief und Haltung und diesen ganzen. Und seit ich so bin, sind diese Stigmatisierungsdinge spielen auch keine Rolle. Wenn dann Kinder sagen, oh, das darf keiner wissen in der Klasse, dass ich zu ihnen komme, dann sage ich, lass uns drüber nachdenken, wie es gehen kann. Ja, wir laden auch ganze Schulklassen zu uns in die Klinik ein. Das führt immer dazu, dass irgendein Kind hinterher zu mir kommt und sagt, darf ich nicht auch kommen? Ja, es führt nicht dazu, dass, also von daher immer Vorhang auf. Und ich bin, also auch Eltern sind ja manchmal eher erschrocken und sagen, hey, kann das sein? Ich sage, also holen Sie sich gerne eine Zweitmeinung. Auch das nimmt mehr zu, das finde ich gut. Ja, ich habe, also inzwischen bin ich manchmal, was ich manchmal erlebe ist, dass Eltern so eine doppelte Buchführung haben. Natürlich nehmen die selber schnell mal Medikament, aber wenn ihr Kind ein Medikament nehmen soll, dann sagen sie auf gar keinen Fall. Ja, das kommt überhaupt nicht in Frage. Und dann streite ich mit Vätern, das sind meistens Väter, dann streite ich inzwischen auch und sage, wissen Sie, das ist unterlassene Hilfeleistung. Da mache ich nicht mit. Und dann wird's richtig heftig. Und dann gibt's 1% von Vätern, die dann nie wiederkommen. Und die das Kind auch nicht medikamentös unterstützen. Aber ich versuche das alles sehr offen und sehr transparent. Aber wenn ich von etwas überzeugt bin, ich bin zwar auch sehr dienstleistungsorientiert, aber natürlich, wenn ich sehe, ein Kind fährt mit seiner psychischen Entwicklung komplett gegen die Wand, das will ich verhindern. Und normalerweise kann ich das auch vermitteln, dass ich das will und nicht im Kind schaden. Aber es ist eine lange Diskussion. Ja, wobei Beratung ja nach meinem Verständnis auch immer einen Überschneidungsbereich zur Therapie hat. Also das müssen Sie, glaube ich, von Ihrem eigenen Selbstverständnis ableiten. In jedem Fall, was immer wichtig ist, eigentlich bei allen Symptomen, aber bei diesen noch viel mehr, also Angst und Zwang, das sind Symptome, die schnell sich verselbstständigen und die sich vor allen Dingen auch verstärken. Ja, beim Zwang ist es noch viel schlimmer, weil der Zwang führt ja dazu, dass Eltern zurückweichen und das Zwangsritual mitmachen, weil sie denken, wie bei einem normalen Kind, was geängstigt ist und ein Ritual einfordert, wenn man das Ritual bedient, dann ist das Kind entängstigt. Kennzeichen von Zwangskindern, zwangsgestörten Kindern, dass es nicht zu einer Entängstigung kommt, sondern zu einer weiteren Verschiebung und Verstärkung der Symptomatik. Ähnlich ist das bei Angst auch. Angst wird stärker, wenn man ausweicht. Und deswegen stelle ich mich solchen Kindern auch immer schnell in den Weg. Also Klassiker Trennungsangst, ne? Die schulphobischen Kinder, die nicht zur Schule gehen. Die sind dann, was weiß ich, seit 3 Monaten nicht mehr zur Schule, kommen zu mir vormittags, 10 Uhr, erklären das alles. Ich sage, wie ist das denn mit deinen Bauchschmerzen jetzt? Dann sagen die, nee, jetzt habe ich keine Bauchschmerzen. Ist ja klar. Dann sage ich, weißt du was, wir machen das jetzt so. Jetzt ist ja noch Schule. Wir sprechen jetzt nicht mehr länger. Wir reden, sind beim nächsten Termin nochmal ausführlicher. Jetzt fährst du mit deinen Eltern in die Schule, sofort. Und dann ist es 50-50, dann gibt es Kinder, die, also alle Kinder kriegen einen Riesenschreck, weil ich mich ihnen so in den Weg schiebe. Ich erkläre dann, du, wenn wir jetzt die Trennungsangst nicht wirklich bei den Hörnern packen, dann gehst du auch die nächsten Jahre plötzlich nicht mehr zur Schule. Solche Verläufe kenne ich ja auch. Ja, mach's gleich. Ich weiß, dass das dann leichter ist. Und dann gibt es Kinder, die dann hinfahren, und dann sage ich, per WhatsApp schreibst du mir heute Mittag, dass du da warst und dass es geklappt hat. Und wenn nicht, machen wir weiter. Und wenn es geklappt hat, dann gucken wir, was noch übrig ist an Unterstützungshilfe. Ja. Und dann gibt es die andere Hälfte, und dann klappt das zu 50% und die andere Hälfte, die hasst mich. Ja, das ist die einzige Kindergruppe, die dann wirklich zum Teil nicht mehr mit mir redet. Aber ich habe sehr intensiv gelernt, dass ich Trennungsangst tatsächlich nur so lösen kann. Am Ende ja auch durch stationäre Aufnahmen, und die sind auch immer hochdramatisch. Das will auch keiner. Schrecklich. Trennungsängstliches Kind stationär aufzunehmen heißt immer ganz viel Geschrei und Festgehalte und solche Geschichten. Ja, und das will ich verhindern. Manchmal kommen dann solche Familien nach einem halben Jahr wieder und sagen, ah, irgendwie hatten Sie doch recht, lassen Sie uns mal weitermachen. Also Angst heißt schnell intervenieren, zügig intervenieren und sagen, Leute, die Angst darf nicht überhand nehmen. Du musst Herr deiner Angst werden. Lass uns gemeinsam überlegen, wie das geht. Fang mal an zu üben, das und das und das und das. Das kommt wirklich ganz selten vor. Also auch in unserem Team haben wir das immer wieder. Und bei Kontaktabbrüchen bestehe ich immer darauf, dass es mindestens ein Abschlussgespräch gibt. Und dieses Abschlussgespräch ist in der Regel dann, führt aber in der Regel dann zu einer Fortsetzung der Therapie. Also ich scheue mich nicht, dann alle Wege zu gehen. Ich schreibe Briefe, ich schreibe E-Mails, ich rufe an. Alle Kanäle, die ich irgendwie bedienen kann oder die wir bedienen können, gehen wir dann auch. Ich nehme das nicht so ohne weiteres hin, es sei denn, ich habe das Gefühl, das ist kein Abbruch, sondern ein Kind möchte etwas beenden. Natürlich darf ein Kind etwas beenden, aber nicht abbrechen, weil es in der Regel destruktiv ist und in der Regel dem Kind nicht gut tut. Ich sage den Kindern immer, weißt du, du musst mit mir nicht zurechtkommen, aber lass uns drüber reden, was so für dich im Grundsatz so schwierig ist und was du brauchst. Und dann kannst du gerne auch einen Therapeutenwechsel machen. Das ist ja auch so ein Sakrileg. In vielen Kliniken darf man alles, nur keinen Therapeutenwechsel, was ich oft, also logistisch verstehe ich das als Chef, aber inhaltlich verstehe ich es oft nicht, weil wir ja auch ansonsten, wir wechseln ja auch den Friseur, wenn der uns die Haare falsch schneidet. Also warum soll man nicht auch einen Therapeuten wechseln können? Man kommt nicht mit allen Menschen gleich gut aus. Auf jeden Fall keine Psychogene. Zwangsstörungen haben leider die unangenehme Eigenschaft, wenn die einmal anfangen mit ihrer Symptomatik, dann verstärken die sich blitzschnell, weil es eben gerade das Kennzeichen ist, dass die, dass das eben nicht zu einer Beruhigung führt, sondern die haben einen hohen genetischen Anteil. Ich entlaste Eltern auch sehr oft bei sowas und sage, das haben sie nicht in ihr Kind induziert. Allenfalls verstärkt, indem sie den Partner haben gehen lassen, beispielsweise. Ja, da bin ich komplett bei Ihnen, wobei das für mich etwas zu tun hat mit dem Schweregrad. Also Schuld ist ja überhaupt ein sehr wichtiges menschliches Thema, ja, und die Idee, sich zu reinigen von Schuld, ist auch keine neue Idee und. Das kennt auch jeder von uns, auch ich fühle mich, ich finde, mein Auto fährt leiser, wenn es frisch gewaschen ist, zum Beispiel, solche Geschichten kenne ich auch, oder ich arbeite besser, wenn der Schreibtisch aufgeräumt ist, solche Geschichten. Bei so wirklich ausgeprägten Zwangsstörungen, die wir in der Klinik sehen, das sind ja dann kaum lebensfähige Kinder und Jugendliche manchmal noch, ne, die wirklich den ganzen Tag nichts anderes machen. Da reicht mir das sozusagen als Erklärung nicht. Das ist ein Teil, das erklärt aber nicht den kompletten Schweregrad. Was kein Widerspruch ist zu dem, dass man sich tatsächlich über Schuld viel auseinandersetzen sollte. Ja, also ja, das ist jetzt schlicht der Zeit geschuldet. Also natürlich arbeiten wir immer familientherapeutisch. Aktuell mache ich gerade sehr spannende Erfahrungen mit einer Psychodrama-Müttergruppe beispielsweise. Ja, ich habe 6 Mütter, die ich in einer Gruppe habe und mit denen ich 14-tägig arbeite. Natürlich gehört diese Familiendiagnostik und auch die Dynamik einer Familie, das Erfassen der Dynamik einer Familie immer dazu. Das ist gar keine Frage. Das ist jetzt zu kurz gekommen, weil in den Kindersorgen, denn darauf habe ich mich ja jetzt konzentriert, konzentriere ich mich immer auf das Kind. Das ist aber nicht meine allgemeine therapeutische Haltung. Haben die Tipps für Pädagogen oder Kind vielleicht schon 4-5-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- Das ist ja die leichteste Frage des Nachmittags. Also da gibt es keine Tipps. Also es gibt Systemsprengerkinder, die in keinem Setting gedeihen, weil sie so schwer beeinträchtigt sind. Und dann, wir haben immer wieder zu tun dann mit Kindern, die irgendwann geschlossen untergebracht werden müssen, und zwar wirklich eigentlich bis zum 18. Lebensjahr mindestens. Solche Einrichtungen gibt es nicht in Deutschland, ganz wenige. Wir suchen dann immer verzweifelt. Das sind zum Glück sehr wenige, aber es gibt Kinder, die das System komplett sprengen. Und dann sind wir alle aufgerufen, in einem Schulterschluss, sozusagen in so großen Boards, die man dann gründet, nochmal gemeinsam drüber nachzudenken. Gibt es keinen Tipp in dem Sinne. Das wäre auch.
Wenn die Frage ist, wann entschließt man sich zu sagen, das System wird gesprengt, wir halten es nicht mehr aus? Also wie viel kann ich noch halten?
Also ich appelliere immer an noch mehr Ausschöpfung von eigenen Ressourcen. Also da ist Teams, die mit mir an so einer Stelle arbeiten, die haben es immer schwer, weil ich sage, nee, ihr seid, so weit seid ihr noch nicht. Also ihr müsst noch mehr tragen, das geht nicht. Ganz am Ende kann ich das nicht aufhalten. Ganz am Ende ist das die Entscheidung eines Teams oder auch von einzelnen Menschen. Wenn man zu mehreren arbeitet, finde ich, kann man auch mehr tragen. Und dann, ich bin oft sehr voller Bewunderung für solche Teams in den Wohngruppen, was die alles tragen und was die alles so wuppen. Und versuche sie dann eher zu gucken, wie ist die Psychohygiene des Teams, wie könnt ihr euch noch mehr unterstützen, wo kriegt ihr noch mehr Kraft untereinander. Gut, und wenn dann alle irgendwann sagen, es geht nicht, dann geht's halt nicht. Aber solche Verläufe haben wir ja auch. Ja, da muss man, ich habe ein ganzes Jahr im Altona Kinderkrankenhaus mit einem Team gekämpft, mit dem Team meiner eigenen Station, um so ein schwerstkrankes, körperliches, fast blindes Mädchen, für die wir keine Einrichtung gefunden haben in ganz Deutschland. Und die Schwestern saßen jeden Tag vor mir und sagten, es geht nicht mehr, wir können nicht mehr. Dann habe ich immer nur gemeinsam weiter überlegt, gesagt, ja, es geht aber nicht, sonst stirbt sie. Und dazwischen muss man sich jonglieren. Das ist eine hoch individuelle Entscheidung ganz am Ende. Das kann nur jeder Mensch vor sich selbst machen.
Ja.
Ja. Also es gibt, das mischt sich oft. Wobei es gibt auch komplett Kinder, die nur elektiv mutistisch sind. Ein Kind, was lange Zeit elektiv mutistisch ist, entwickelt mindestens sekundär auch Angstsymptome, weil das im sozialen Umfeld und Kontext nicht gut klarkommt. Elektiver Mutismus ist wahnsinnig schwer zu behandeln. Da empfehle ich immer, relativ schnell aufzugeben, dass man das Symptom wegkriegt. Ja, ich empfehle immer eher darauf zu achten, wie der soziale Kontext sonst funktioniert. Diese Kinder sprechen einfach nicht. Die sprechen irgendwann mal, wenn sie erwachsen sind. So, letzte Wort, Nelle. Das ist eine Trichotillophagie. Also Trichotillomanie ist das Ausreichen und Trichotillophagie ist das Aufessen der Haare. Das ist auch ein sehr seltenes Symptom. In der Regel geht das einher mit Deprivation, Verwahrlosung, ungenügendem emotional gehalten sein. Wenn das alles nicht ist, dann ist es tatsächlich der Versuch, sich selber zu regulieren. Und spontan würde ich immer sagen, es ist ein überfordertes Kind. Die ist mit der Situation überfordert und man muss die Situation verändern, damit sie aufhört, sich die Haare auszureißen. Ja. Genau, da muss man das Kind ernst nehmen und das Setting verändern oder Mama muss doch aufhören zu arbeiten, was immer. Alle sind pünktlich, wunderbar. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Das finde ich jetzt sehr eingefühlt. Normalerweise kriege ich Rotwein, den ich gar nicht mag. Endlich mal Blumen. Danke.
Herzlichen Dank. Ja, ich bedanke mich sehr. Ich glaube, es hat uns allen gut getan, aus derselben Haltung so viel Professionalität zu hören. Herzlichen Dank. Ja. Ich habe mich gefragt, was war für mich besonders schön in den 2 Tagen. Und jemand hat gesagt, Family Lab ist meine Heimat. Und das ist es für mich auch. Kommt gut heim und bis zum nächsten Mal.